Ja, ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist also Wolfgang Bühne, Vater von 7 Kindern. Jüngste Tochter Tabitha ist mitgekommen. Bin 60 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Und seit ungefähr 35 Jahren darf ich dem Herrn, wie man so sagt, vollzeitig dienen. Zum Glauben gekommen bin ich etwa so mit 16, 17 Jahren durch Pastor Wilhelm Busch, der euch wahrscheinlich durch manche Bücher gut bekannt ist. Das war für mich eine ganz, ganz wichtige, prägende Begegnung. Und genau in der Zeit, als Wilhelm Busch beerdigt wurde, oder etwas später, hat Gott mir eine Arbeit gezeigt unter asozialen Kindern zunächst in Bielefeld, wo ich meinen Zivildienst gemacht hatte. Und daraus hat sich dann eine Freizeitarbeit entwickelt. Wir mussten dann auch bald umziehen ins Sauerland. Und dort machen wir dann seit jetzt 34 Jahren Freizeiten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und auch Studierfreizeiten für Christen jeden Alters. Aus der Freizeitarbeit hat sich dann auch eine Literaturarbeit entwickelt, weil wir merkten, oder wir haben gerne die Freizeiten oder die Aktionen, Sport, Spiel und so weiter verbunden mit Preisen. Und dann wollten wir gerne Buchpreise schenken und viele Bücher waren sehr teuer, manche Bücher gab es nicht mehr und dann irgendwann waren wir so leid, dass wir gesagt haben, wir versuchen einfach mal einen Verlag zu gründen, CLV, Christliche Literaturverbreitung, eigentlich nur um günstig Bücher weitergeben zu können. Wir haben angefangen mit einem Neuen Testament, daraus hat sich dann aber ein Verlag entwickelt, inzwischen haben wir etwa 400 Titel in verschiedenen Sprachen, hauptsächlich natürlich Deutsch. Und durch die Kontakte zu russlanddeutschen Geschwistern kamen dann auch Kontakte nach Russland, Kasachstan, die GOS-Staaten, später dann auch nach Lateinamerika, Honduras, Nicaragua und Kuba. Und seit 3 Jahren, war 2002, Alexander, oder? Ja, genau, vor 3 Jahren, dann auch nach China. Davon werden wir irgendeinen Abend dann auch berichten, auch ein paar Bilder zeigen. Ja, das so zu meiner Person. Das eine oder andere wird sicherlich während der Vorträge noch gesagt werden. Und also bitte sprecht mich auch mit Wolfgang an, Herr Bühne oder Bruder Bühne. Bin ich an sich nicht so gewohnt. Bleibt euch natürlich überlassen, aber wenn es nach mir ginge, lasst uns mit dem Vornamen anreden. Ja, Thema Charaktersünden, das habt ihr gestellt. Ich möchte das Thema unter einem Bibelvers stellen in den Sprüchen. Kapitel 25, Vers 4. Da schreibt Salomo, man entferne die Schlacken von dem Silber. So geht für den Goldschmied ein Gerät hervor. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vers, den man über dieses große Thema Charakterschwächen, Charaktersünden, Charakterveränderung stellen kann. Es geht also darum, dass die Schlacken aus unserem Charakter, aus unseren Eigenarten entfernt werden, damit der Goldschmied, und das ist natürlich hier ein Bild für unseren Herrn, uns brauchbar macht für seinen Dienst. Für den Goldschmied ein Gerät hervor, in Klammern, was er gebrauchen kann. Also es geht hier um Läuterung, wenn wir über Charakter sprechen. Auch um einen Prozess, der wehtun kann. Und so wird sicherlich auch in den nächsten Tagen das ein oder andere in unserem Leben deutlich werden, hoffe ich wenigstens, was nicht so angenehm ist, was wehtut, aber was auch sein muss, was entfernt werden muss, damit wir für den Herrn brauchbar werden. Ich würde gerne heute und morgen so ein bisschen in das Thema einführen und dann anschließend an einigen biblischen Beispielen deutlich machen, wie Gott unseren Charakter verändert oder wie auch Charakterschwächen und Charaktersünden deutlich werden im Leben von Männern und Frauen im Alten und Neuen Testament. Heute Abend etwas Allgemeines über den Charakter. Ich weiß gar nicht, Charakter, ist das ein lateinisches Wort? Griechisch? Ja, dann sag mir mal, wie ist die Bedeutung? Ja, richtig, sehr schön. Man versucht es auch zu übersetzen, zu übertragen, in dem Begriff Prägung, hat ja auch etwas mit Kratzen, mit Eindrücken zu tun, oder auch Schlag, Eindruck, beeindruckt, das Wort ist uns bekannt, oder beeinflusst, das steckt alles mit in diesem Begriff Charakter. Und dieses Thema ist sehr wichtig für uns alle, aber natürlich auch ziemlich schwierig, nicht schwierig darüber zu reden, das fällt nicht so schwer, aber den Charakter zu verändern, das ist schon eine nicht so leichte Sache. Unser Charakter ist geprägt, einmal von unserer Veranlagung her, von unseren Eltern, dann natürlich auch durch die Erziehung der Eltern, der Lehrer, dann drittens durch unsere Umgebung, unsere Geschwister, unsere Freunde, Arbeitskollegen, auch die Kultur unseres Landes prägt uns. Dann natürlich auch durch Vorbilder, die wir uns ganz bewusst schaffen, meinetwegen durch Film, durch Literatur, wo man sich ganz bewusst einem Einfluss aussetzt. Also wir werden wirklich da gekratzt oder geprägt von Personen, die uns beeinflussen sollen. Bilder bilden, das wissen wir alle. Ich denke hier auch an das Fernsehen. Man setzt sich irgendwelchen Gurus aus, um geprägt zu werden, verändert zu werden. Und so wie der Jesus seine Jünger wählte in Markus 3, auf dass sie bei ihm seien, das finde ich eine ganz interessante Bemerkung, und auf dass er sie dann auch aussende. Aber dieser kurze Satz, auf dass sie bei ihm seien, das beinhaltet ja, dass sie von seiner Person geprägt werden, in seiner Gegenwart verändert werden, durch sein Vorbild praktisch eine Prägung fürs Leben bekommen. Hier sind also Jünger, 12 Jünger, die sich ganz bewusst ihrem Lehrer oder Rabbi oder Meister aussetzen, um von ihm verändert zu werden. Wir reden von Charakterstärken, wir reden von Charakterschwächen und wir reden von Charaktersünden. Was sind Charaktersünden von Christen? Das sind Sünden, zu denen ich oder wir aufgrund unserer Veranlagung oder auch unserer Charakterschwäche neigen oder auch durch unsere Nationalität oder durch unsere religiöse Prägung. Und so ist dieses Thema sehr wichtig für jeden von uns ganz persönlich, aber auch für das Zusammenleben in der Ehe, in der Familie und auch in der Gemeinde. Wir haben in der Bibel Beispiele von verschiedenen Charakteren. Es gibt ja diese vier berühmten verschiedenen Charaktere, aber es gibt auch viele Mischformen. Aber jetzt mal erstmal diese vier ganz grobe Einteilung. Einmal von schüchternen, introvertierten Charaktertypen. Vielleicht helft ihr mir mal, wen kennt in der Bibel, der auffällt dadurch, dass er sehr schüchtern oder introvertiert, also in sich gekehrt ist. Der fällt uns gleich ein. Verbunden mit welcher körperlichen Schwäche? Sehr gut, ganz genau. Kennen wir noch jemand, der auffällt durch Zurückgezogenheit, durch Schüchternheit? Isaak, schüchtern? Zurückgezogen etwa schon. Markus? Johannes Markus? Ja. Ja, ob das was mit Schüchternheit zu tun hat, kann natürlich auch sein, aber wir wissen auch nicht allzu viel über ihn. Ja, ja, das ist richtig. Gideon im Alten Testament könnte man vielleicht sagen, als er von dem Engel des Herrn berufen wird, der sagt dann, nee, also ich bin der Kleinste, der Ärmste, ich kann nicht und so weiter und so weiter. Als er angeredet wird mit Held, bitte? Da kann man sich drüber streiten. da haben wir auf jeden Fall ein Beispiel, da werden wir auch in den nächsten Tagen ausführlich drüber sprechen. wie dieser Mose verändert wurde. Denn er war im Grunde ein sehr cholerischer Mensch im Anfang seines Lebens und wurde dann in 40 Jahren sehr verändert. Saul, ja, der sich versteckte, ja, da sind ein paar edle Charakterzüge bei ihm zu sehen. Ob das was mit Schüchternheit zu tun hat, weiß ich auch nicht. Naja, ihr wisst, was ich meine. Die Gefahr von diesen Charaktertypen ist, dass man schnell mutlos wird, falsche Bescheidenheit, Resignation und auch Selbstmitleid. Die fressen alles in sich rein und typisch sind dafür die ganzen Magen- und Verdauungsprobleme, auch bei vielen Christen. Die finden wir dann meist nicht unbedingt bei denen, die einen großen Mund haben und die immer vorne weg sind. Die kriegen meist einen Herzinfarkt oder sonst was. Aber diejenigen, die sehr sensibel sind, schüchtern sind, bei denen schlägt alles auf den Magen. Dann haben wir genau das Gegenteil. Wir haben sehr kontaktfreudige, extrovertierte Personen in der Bibel. Und das fällt uns etwas leichter zu beschreiben. Wer gehört dazu? Natürlich Petrus, der ist der Erste, der uns da einfällt. Der ist ein ganz typischer Vertreter dieser Gruppe. Wir könnten auch den Philippus nennen. Das sind Leute, die ein offenes Auge haben für ihre Umgebung, sehr kontaktfreudig sind, mit vielen guten Voraussetzungen für persönliche Evangelisation natürlich. Aber bei denen ist die Gefahr, wir reden ja über Charakterschwächen oder Charaktersünden, dass sie sehr schnell was werden. Leute, die sehr kontaktfreudig sind, bitte? Oberflächlich, ja. Hochmütig, ja. Aufbrausend. Vereinnahmend, ja. Witzig sind die meisten auch, ja. Ja, dass sie ein starkes Selbstvertrauen zeigen, oft zum Stolz neigen, das wurde ja auch schon erwähnt, dass man übermütig wird, auch sehr selbstsicher. Aber das sind auch meist Wendehälse, die je nach Umgebung sich ganz anders verhalten können. Und gerade das wird beim Petrus ja auch sehr, sehr deutlich. Auch darüber werden wir wahrscheinlich ausführlich etwas sagen und sprechen. Dann gibt es passive und träge Personen in der Bibel, die auffallen durch Trägheit, durch Faulheit, auch wenn sie neutestamentlich gesprochen Christen sind, also Männer Gottes waren. Da würde ich an den Isaak denken. Ich glaube, der ist ein typisches Beispiel dafür. Während sein Vater Abraham ein Kämpfertyp war, ein Pioniertyp war, vertritt er Isaak die zweite Generation, der alles ererbt hat. Und das sind dann meist dann auch die trägen Leute, die nicht gelernt haben zu arbeiten, zu kämpfen und so weiter. Und die dann sehr schnell zur Trägheit oder zur Passivität neigen. Wir könnten auch an einen Eli denken, den hohen Priester, bei dem das auch sehr auffällt, der auch passiv und träge geworden ist in seinem Dienst. Und da ist die Gefahr groß, wenn man solch eine Veranlagung hat durch die Herkunft oder durch die Umstände, dass man doch ein gemütliches Leben liebt und dass man irgendwie auch wenig Auswirkungen hat auf andere, wenig Einfluss hat auf andere. Also diese Leute wirken wie eine Schlaftablette in ihrer Umgebung, könnte man sagen. Ja, so war es ja auch bei Eli tatsächlich, weil als Gott den Samuel rief, da sagt er, schlaf weiter, nur keine Unruhe, alles beim Alten lassen, leg dich nur. Das war sein Spruch. Und das ist typisch für solche Leute. Also sie haben eine einschläfernde Wirkung auf andere. Dann die vierte große Gruppe, das sind die aktiven Leute, die Fleißigen, die Choleriker, die immer in Bewegung sind. Mose könnte man dazu zählen, jawohl. Wen haben wir da noch? Simson? Ja, den würde ich schon in diese Richtung hin einordnen. Auf jeden Fall war er sehr aktiv. Oder? Bitte? Ja, richtig. Paulus, unbedingt solch einer. Aber auch ein paar Frauen vielleicht mal. Ja. Martha, jawohl, sehr gut. Rebecca war auch so ein Typ, die hatte immer die Ohren offen und die wusste ganz genau, wie sie ihren Mann dirigieren konnte. Also da gibt es viele Beispiele in der Bibel für, manche Könige auch. Welche Gefahr besteht bei diesem Charaktertyp?
Zu viel des Guten.
Ja, richtig, zu viel des Guten. Du hast Sorge und bitte? Ja, auf jeden Fall. Ungeduldig, unbarmherzig, sehr gut. Unbeherrscht manchmal, das hängt damit zusammen, ja, dass sie aktiv sind. Vertrauen auf eigene Kraft. Manchmal Perfektionisten, ja. Manchmal auch sehr unabhängig, manchmal überheblich, arrogant, herrschsüchtig. Und das sind also keine Schlaftabletten, sondern das sind Aufputschmittel, könnte man sagen. Also wo die auftauchen, da ist was los und da ist Bewegung. Und so sehen wir, dass diese verschiedenen Charaktertypen also sehr positive Eigenschaften haben können. Selbst auch ein Typ wie Isa, was ist er für eine? Sei es auf ihn hier. Auch ein passiver Trägercharakter hat auch positive Eigenschaften. Aber sie stehen eben in Gefahr, aufgrund ihres Charakters in Sünde zu fallen, wenn Gott sie nicht bewahrt und verändert. Darum geht es ja auch. Beim Nachdenken über das Thema ist mir aufgefallen, dass es auch biblische Beispiele gibt für eine nationale Prägung eines Charakters. Versteht ihr, was ich meine? Kennt in der Bibel Charaktere, die durch ihre Nation, durch ihr Volk schon eine gewisse Prägung, eine Eigenart bekommen haben? Ja, super. Was sind das also? Sind Lügner, böse und wilde Tiere, faule Bäuche. Das sagt ein Dichter, den zitiert Paulus, und Paulus sagt, das Zeugnis ist wahr. Deswegen müssen sie ermahnt werden, bestimmte Dinge nicht zu tun und andere zu tun. Da haben wir auch wirklich eine Illustration dafür, wie hier Silber geläutert werden muss, weil hier ein nationaler Charakter sich bei den Menschen so wiederfindet. Pauschal gesagt, es gibt immer Ausnahmen, sind die Kreter nun einmal so. Haben wir noch andere Beispiele, nicht unbedingt nur Nationen, manchmal so einzelne Städte oder Regionen in der Bibel. Bitte? Was waren das für welche?
Die Athener.
Obergescheit.
Die Athener waren doch die...
Ja, genau. Palavern, immer was Neues hören, Topik, Idea und so weiter und so weiter. Ganz genau. Bitte? Ja, also sie verbrachten ihre Zeit, das war ein Charakterzug einfach dieser Menschen in Athen, die Neugierde und immer alles hören und philosophieren dergleichen mehr. Kennen wir noch andere? Das war eine Gemeinde in einer Stadt. Ich habe immer gedacht, das würde sich nur auf die Gemeinde beziehen, aber vielleicht auch auf die Menschen in der Stadt, dass sie alles überprüft haben. Ja, gut. Habe ich noch nicht dran gedacht. Bitte? Die Beröer. Ja. Ja. Richtig. Ja. Ja, mir ist aufgefallen, die Ephraimiter im Buch der Richter, die fallen dadurch auf, dass sie überall, wo sie auftauchen, streitsüchtig sind. Und gerade in der Geschichte Gideons wird das deutlich. Die kamen meist immer, wenn der Kampf vorbei war, beschwerten sich, warum man sie nicht gerufen hat, um mitzukämpfen und so weiter und so weiter. Also das ist ganz interessant, in Richter 8 und auch in Richter 12, ein ganz zänkisches Volk, die immer wieder streitsüchtig, Streit suchten wirklich, dadurch fielen sie auf. Und natürlich die Juden im Allgemeinen haben auch einen Charakterzug von ihrem Stammvater Juda her. Was wird schon bei Juda deutlich? Denkt man an die erste bekannte Geschichte von Juda.
Er hat schon im Mutterleib
Juda? Das sind die Leute, die schneller reden als denken. Nein, der Judah, der fällt ja auf, als es um Josef geht und man ihn ermorden möchte. Und Judah macht einen Vorschlag, hör mal, welchen Gewinn haben wir, wenn wir ihn töten? Genau. Dann lass uns ihn verkaufen, denn er ist unser Bruder. Eine ganz eigenartige Begründung. Welche zwei Charakterzüge werden hier deutlich? Einmal Geld und auf der anderen Seite? Was? Ich habe kein Wort verstanden.
Familie.
Familie? Ja, nee, aber denn er ist unser Bruder. Wenn er unser Bruder ist, dann darf man ihn noch nicht verkaufen. Töten schon mal gar nicht. Das ist eine Heuchelei, ist das. Und das ist eigentlich typisch für das Bild oder den Charakter Juden. Einmal Geschäft machen, verbunden mit Heuchelei. Denken wir an Judas. Genau dasselbe Problem. Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und auf der anderen Seite, er küsste den Herrn Jesus als Zeichen, wen er zu verraten hatte. Also diese Heuchelei verbunden mit Geldliebe ist sicherlich ein Charakterzug, ein allgemeiner Charakterzug von den Juden. Also wir sehen hier, dass tatsächlich auch unser Charakter beeinflusst wird von unserer weiteren Umgebung. Es gibt so etwas wie einen Volkscharakter. Und wenn wir jetzt mal absehen von den biblischen Beispielen, die wir haben, welchen Charakter haben die Österreicher im Allgemeinen? Das sage ich jetzt mal nicht. Was sind die?
Raunzer.
Naja, aber das kommt doch jetzt, weil Matthäus ist jetzt Trainer von Salzburg oder von Wien? Salzburg, ne? Salzburg, naja. Raunzer, was sind denn Raunzer? Ja? Echt? Die Wiener sind das. Interessant.
Der Tiroler zum Beispiel ist Netzer, der hat dafür andere Spiele.
Ja. Naja, aber wir als Deutsche sagen immer, die Österreicher sind charmant, sind sehr freundlich, so auf den ersten Blick. Scheinheilig hätte ich natürlich nicht gesagt als Deutscher, aber ein bisschen Unaufrichtigkeit ist manchmal davon damit verbunden. Es gibt ja bestimmte Schlagworte, mit denen man die Österreicher versucht zu definieren, die will ich ja nicht wiederholen. Ja, die Deutschen, da kann ich natürlich mehr zu sagen. Was sagt man von den Deutschen, von ihrem Charakter her?
Maschinen.
Waren sie mal fleißig, ja, richtig. Made in Germany, ja, das war mal diszipliniert. Aber auf der anderen Seite, was? Humorvoll? Na. Das war ein Österreicher, ja. Sehr gut. Naja, aber oft doch auch ein bisschen arrogant und überheblich. Ich meine, dass die Deutschen auch zur Unzufriedenheit neigen und immer was auszusetzen haben. Hat vielleicht etwas mit Arroganz auch zu tun. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Eigenschaft von uns. Schotten, brauche ich nicht viel zu sagen, das sprichwörtlich. Die Briten sind meist sehr höflich und sehr diszipliniert und beherrscht. Gerade auch beim Fußball merkt man, dass sehr Fairness, aber auch oft überheblich auf der anderen Seite. Holländer sind sehr individualistisch, manchmal auch sehr stolz. Russen, das wissen wir auch, gastfreundlich, sehr gemütvoll, aber eben auch sehr launisch, ja, auch das, sehr bestechlich, könnte man sagen. Chinesen sind sehr fleißige Leute, sehr neugierige Leute, das werden wir noch ein bisschen illustrieren, wenn wir die Bilder sehen. aber auch sehr kontaktfreudig. Italiener, lebenslustig, könnte man sagen, aber auch undiszipliniert. Das ist auch interessant zu sehen. Amerikaner sind Pragmatiker im Allgemeinen, aber auch oberflächlich. Ja, dann gibt es auch Regionen. Bayern sind grob und stolz, traditionsbewusst. Preußen, fleißig, pedantisch, pflichtbewusst, auch wenn der Stoiber in Bayern sitzt. Westfalen, zu denen gehöre ich, sind im Allgemeinen sture Leute. Das sind natürlich ganz pauschale Urteile, aber ich glaube, wir merken, da ist doch etwas dran. Also es gibt schon tatsächlich so etwas wie einen Volkscharakter. Und beim Nachdenken habe ich auch festgestellt, dass auch die Gemeinderichtung unseren Charakter prägt. Ganz grobe Einteilung, es gibt konservative Gemeinden, die also zur Enge neigen. Dazu zähle ich die Brüderversammlungen, zu denen ich auch gezählt werde, oder auch die Aussiedlergemeinden. Positiv ist, das hat ja etwas mit Konservativität zu tun, dass man etwas bewahren möchte, Konserven, dass man treu sein möchte, dass man standfest ist, dass man Überzeugungen hat. Aber die Gefahr von diesen Gemeinden ist welche? Trocken, erstarren, gesetzlich, engstirnig, jawohl, dass man zum Traditionalismus neigt, auch zum Hochmut. Wir sind die Treuen, dass man das zwar nicht sagt, aber so denkt. Und manche sagen auch, dass sie sich für den Überrest, den treuen Überrest der Christenheit halten. Und die größte Gefahr sieht man in solchen engen Kreisen, ja, worin? Nein, nein, nein. Was ist unser Feindbild? Liberalität, Unwort, Allianz, Zusammenschlüsse, Ökumene und so weiter. Das hängt damit zusammen. Keine Offenheit anderen gegenüber. Hat seinen Vorteil, ist bewahrt, aber es hat auch ganz große Nachteile. Alles Neue ist schlecht, auch so ein Schlagwort, pauschal gesagt, man hütet sich vor allem, was von außen auf uns zukommen könnte. Das ist die Gefahr auch von einer bibeltreuen, engen Gemeinde. Und die Charaktere erkennt man auch oft sehr, sehr schnell. Also wenn man ein paar Minuten mit jemandem zusammen ist, das weiß man ungefähr, aus welcher einer Gemeinde er kommt. Dann gibt es tolerante oder progressive Gemeinden, dazu gehören die meisten Freikirchen heute oder die Baptisten, freien Gemeinden, Charismatiker. Was fällt da positiv auf? Ja, da ist Leben da, scheinbar. Die sind beweglich, kontaktfreudig, deswegen die meisten Bekehrungen finden wir eigentlich heute weltweit tatsächlich in solchen Gemeinden, auch gerade in charismatischen Gemeinden, auch bei aller Gefahr müssen wir das anerkennen, dass die sehr eifrig sind, dadurch, dass sie sehr extrovertiert sind und kontaktfreudig sind, was diesen engen Gemeinden oft fehlt. Ja, strahlen oft eine Freundlichkeit aus, die wir im Allgemeinen nicht so haben oder zeigen. Aber sie sind eben offen für alles. Ihre Offenheit ist gleichzeitig auch eine ganz große Gefährdung der Verweltlichung auch, dass man unterwandert wird, durch die ganze Kompromissbereitschaft auch eine Oberflächlichkeit zu erkennen. Und bei denen ist die größte Sünde, dass man sich absondert oder abgrenzt. Das ist für die eine ganz schreckliche Sache. Alles Neue ist gut zunächst einmal. Also wieder auch nur eine ganz grobe Einteilung von Gemeindetypen, die uns auch irgendwie ein Stückchen prägen. Nun, dieses ganze Thema Charaktersünden, Charakterschwächen ist einmal wichtig natürlich auch für alle, die hier Eltern sind. Denn unsere Kinder erben ja unsere Eigenschaften wenigstens zum Teil und werden zudem von uns und von unserer Umgebung geprägt. Und deswegen ist unser Vorbild als Eltern und auch unser Vorbild als Gemeinde eine Saat, gerade für die nächste Generation. Deswegen haben wir sowohl als Eltern wie auch als Gemeindeglieder oder auch als Gemeindeälteste natürlich eine ganz große Verantwortung. Jetzt eine Frage, die oft bewegt wird: Wird unser Charakter durch die Wiedergeburt automatisch verändert? Was würdet ihr sagen? Leider nein. Spricht hier jemand aus Erfahrung? Wahrscheinlich. Aber das ist unsere allgemeine Erfahrung, wenn wir älter werden. Aber viele wachsen mit dieser Vorstellung auf oder kommen mit dieser Vorstellung auch zum Glauben, dass sie automatisch, wenn sie sich jetzt bekehren, bestimmte Verhaltensweisen verschwunden sind. Und man zitiert dann auch sehr gerne den Bibelvers: Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, ist alles vergangen, siehe, alles ist neu geworden oder Neues ist geworden, bessere Übersetzung. Ja, und wenn man am nächsten Tag aufwacht, nach der Bekehrung, tja, dann stellt man fest, dass doch bestimmte Eigenarten und Leidenschaften immer noch vorhanden sind. Manche sind dann sehr frustriert und fühlen sich ein Stückchen betrogen und wissen gar nicht mehr so richtig, wo sie stehen. Leider wird unser Charakter nicht automatisch mit der Bekehrung verändert, genauso wenig wie unsere Haarfarbe oder unser Dialekt wird auch unser Charakter nicht automatisch verändert. Auch dafür gibt es in der Bibel Beispiele. Denken wir einmal an Petrus, der ist sicherlich das deutlichste Beispiel. Vor Pfingsten war er einer, der immer alles besser wusste als der Herr. Und als der Jesus sein Leiden ankündigt, da nimmt er ihn zur Seite, lesen wir in der Bibel, und sagt ihm: Gott behüte dich, Herr, das wird dir nicht widerfahren. Muss man sich mal vorstellen, welch eine Frechheit von dem Petrus, den Herrn so hier zur Seite zu nehmen. Oder als der Jesus sagt: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, kurz vor seiner Gefangennahme, sagt Petrus: Ich werde dich niemals verlassen, Herr. Die anderen, mit anderen Worten, denen traue ich halt schon zu, aber auf mich kannst du dich verlassen. Er wusste immer alles besser als der Herr. Wie war das nach Pfingsten? War es automatisch anders, als der Heilige Geist gekommen war und er voll Heiligen Geistes auch predigen konnte? Wir erkennen diesen Charakterzug bei ihm auch leider später noch. Cornelius, die Geschichte: Petrus hat Hunger, sitzt oben auf dem Dach des Hauses und so weiter, hat plötzlich ein Gesicht. Da kommt dann ein Tuch mit allen möglichen Gewürm und Krabbelste da drin. Und die Stimme lautet: Schlachte und iss. Die Reaktion von Petrus: Niemals, Herr! Ich habe niemals so Unreines gegessen, tue ich jetzt nicht. Also der wusste es auch jetzt viel besser. Seine spontane Reaktion zeigt, dass sein Charakter sich nicht wesentlich automatisch verändert hat. Oder die Veranlagung des Petrus zu heucheln. Denken wir an die Verleuchtung des Herrn. Mit Jesus habe ich nichts zu tun, kenne ich überhaupt nicht, unter Fluchen und Schwören und so weiter. Die Neigung zur Heuchelei, wann wird die bei Petrus nach Pfingsten deutlich? Genau als die Judaisten kommen, dann im Galaterbrief lesen wir das, dann weigerte sich der Petrus, mit den Heiden zu essen und so weiter, und riss andere, sogar den Barnabas, zur Heuchelei mit, und Paulus musste ihn da wirklich zurechtweisen. Also da sehen wir, dass ein Charakterzug nicht automatisch mit der Wiedergeburt verändert wird, sondern dass das wirklich ein Prozess ist. Und Petrus hat natürlich gelernt, wurde verändert, aber das hat eben auch seinen Preis gekostet. Deswegen richtet sich Gottes Erziehungsarbeiter an unseren Charakter. Eines der schönsten und bewegendsten Beispiele ist sicherlich Jakob. Er hatte einen sehr ausgeprägten Charakter. Alexander hat schon darauf hingewiesen, schon vor der Geburt war er ein Überlister. Ihr kennt die Geschichte, wie er die Fersen seines Bruders festhält, um ihm ein Bein zu stellen. Deswegen auch sein Name Fersenhalter oder Beinsteller. Er betrog immer wieder, um eigene Vorteile zu bekommen. Er nutzte die Schwächen seiner Mitmenschen skrupellos aus. Er war verlogen. Aber Gottes Ziel mit ihm war, aus ihm einen Gotteskämpfer Israel zu machen. Und er nimmt ihn in eine sehr lange und eine sehr harte Schule. Und das Wunderschöne ist, dass er am Lebensende ein liebevoller, anspruchsloser, demütiger und fürsorgender Vater ist. Das ist dermaßen erstaunlich und bewegend, wenn man das Lebensende von dem Jakob liest. Da ist keine Spur mehr von diesen unangenehmen Charakterzügen, die wir in jungen Jahren bei ihm so gesehen haben. Und das ist das Ergebnis der Zucht Gottes in seinem Leben. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis dieser Jakob dahin kam, keine Wünsche mehr, keine Vorteile mehr, überall zu wittern und für sich zu ergattern. In jungen Jahren oder auch als Vater war er seinen Söhnen gegenüber total gleichgültig. Die konnten machen, was sie wollten. Aber am Ende seines Lebens ein fürsorgender Vater, der Sorge hat um seine Söhne und der auch am Ende seines Lebens sie segnen kann und natürlich dann auch anbetend in die Ewigkeit geht. Ein wunderschönes Beispiel für die Erziehungswege Gottes mit uns. Ja, unsere Erziehungsarbeit in der Familie gilt auch vor allem dem Charakter unserer Kinder. Ich denke, dass die Väter unter uns, dass wir vor allem durch Vorbild prägen und erziehen. Und das ist meine Frage auch hier an die Väter unter uns. Sehen unsere Kinder an uns, dass wir unsere stille Zeit machen, dass wir uns Zeit nehmen für den Herrn zum Bibel lesen und zum Beten? Sind sie in unserem Leben auch konsequenten Gemeindebesuch? Sind wir verbindlich in unserem Christsein? Wie verhalten wir uns unserer Frau gegenüber? Auch da beobachten unsere Kinder uns und sehen und werden geprägt. Gerade wir als Ehemänner, als Väter, haben da eine ganz große Verantwortung, denn die Kinder werden gerade auch dadurch geprägt, wie wir uns als Ehemänner unseren Frauen gegenüber verhalten. Sind wir solche, die fleißig, die aktiv sind? Das sind nur so ein paar Dinge in unserem Leben, die einen Einfluss haben auf unsere Kinder, die uns bewusst oder unbewusst doch beobachten. Während die Mutter, besonders wenn die Kinder jung sind, durch praktische Arbeit am Charakter arbeiten, einmal am Charakter ihres Mannes, ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe aller Ehefrauen hier unter uns, und dazu gehört natürlich viel Weisheit. Wir Männer lassen uns ja von allen möglichen Leuten was sagen, aber nicht von unserer Ehefrau. Da reagieren wir ja ganz allergisch. Und so gehört es viel Weisheit dazu, für die Schwestern, ihren Ehemännern in der rechten Weise eine Korrektur zu sein. Aber ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die unsere Ehefrauen haben, besonders dann, wenn ihre Männer auch für den Herrn aktiv sein möchten. In der Lebensgeschichte von Wang Mingtao, er hat sie selbst unterschrieben mit "Ein Stein wird geschliffen". Er war ja einer der bekanntesten Prediger in China vor der Revolution und ist dann 20 Jahre lang im Gefängnis gewesen. Und vor seiner Inhaftierung hat er diese Autobiografie geschrieben, "Ein Stein wird geschliffen". Er kam aus asozialem Hintergrund. Und es ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie Gott ihn in die Schule nimmt und aus einem ganz groben Stein ihn durch Reibung, durch Konfrontation verändert. Er schreibt selbst über seine Ehe: "Ich danke Gott, dass er mir mit 14 Jahren einen ermahnenden Freund gegeben hat, der mir auf dem ersten Stück meines Glaubensweges half. Noch mehr danke ich Gott dafür, dass er mir mit 28 Jahren eine ermahnende Frau zur Seite gestellt hat. Während all der Jahre meines Dienstes für Gott war sie mir eine unsagbar große Hilfe, auch durch ihre Ermahnungen. Sobald sie einen Fehler oder eine Unzugänglichkeit an mir entdeckte, sei es im Wort oder Tat, brachte sie es sofort zur Sprache. Ich weiß, dass manche Ehefrauen für die Fehler und Unzulänglichkeit ihrer Männer blind sind. Und selbst wenn sie sie sehen, möchten sie ihren Gatten nicht darauf hinweisen. Wenn andere schlecht über ihren Mann reden, dann werden sie aufgebracht und wütend und entzweien sich mit ihnen. Meine Frau hat meine Fehler nie zugedeckt. Das war mir eine enorme Hilfe." Also, es ist schon ein Herb, was er hier schreibt, aber das sollte man nicht mehr anhören. "Manchmal sage ich Dinge, welche ich von anderen gehört habe, deren Richtigkeit ich jedoch nicht überprüft habe. Manchmal übertrieb ich. Manchmal mangelt es mir an Mitgefühl und Einfühlungsvermögen. Wenn meine Frau hört, dass ich so rede, dann korrigiert sie mich sofort, egal ob wir allein sind oder ob wir uns in Gesellschaft anderer befinden. Ich war ganz damit einverstanden, dass sie mich unter vier Augen zurechtweist, aber dass sie dies in Gegenwart anderer tut, hatte ich nicht akzeptiert. Sie vertrat jedoch die Ansicht, dass es richtig sei, wenn sie mich vor den anderen auf meinen Fehler hinweise, da ich ja auch in ihrer Gegenwart unweise gesprochen habe. Ganz allmählich habe ich begriffen, dass ich wirklich jemand brauchte, der mein Fehlverhalten auf diese Weise korrigierte. Und um Verlegenheiten zu vermeiden, musste ich vorsichtiger sein bei dem, was ich sagte. Ich muss jedoch die Leser darauf hinweisen, dass meine Frau in dieser Hinsicht nicht unbedingt als Vorbild nachgeahmt werden soll. Also er schränkt das schon. Aber was Ehefrauen angeht, so sollten sie nicht unbedingt dem Beispiel meiner Frau folgen. Ihr Ehemann, also er selbst, hat sein Ja zu dieser Art der Korrektur gegeben, was jedoch nicht alle Ehemänner können. Da meine Frau weiß, dass ich diese Art von Zurechtweisung annehme, kann sie sich auch entsprechend verhalten. Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Natürlich kann man das nicht auf diese Art und Weise machen, wie diese Frau das getan hat, ihren Mann öffentlich bloßzustellen. Aber was ich schön finde, dass der Mann das akzeptiert hat und gemerkt hat, dass er das braucht, um ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes zu sein. Die Schlacken müssen einfach ausgeschieden werden, damit der Goldschmied ein gutes Gerät in Händen hat. Und so sollten gerade die Ehefrauen sich von Gott Weisheit erbitten, ihren Männern eine Korrektur zu sein, an ihrem Charakter zu arbeiten. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich solch eine Frau habe. Ich glaube, die Tabitha kann das bestätigen, die es versteht, mich auf Fehler und Schwächen hinzuweisen, auch wenn mir das auch manchmal sehr, sehr schwer runtergeht. Aber inzwischen bin ich da doch auch dankbar für geworden. Aber ansonsten natürlich eine ganz wichtige Aufgabe, am Charakter ihrer Kinder zu arbeiten. Nun gibt es Charaktersünden bei Christen, die oft ganze Familien prägen, manchmal sogar Generationen prägen. Ich denke, dass manche Familien, christliche Familien, durch Arroganz oder durch Einbildung auffallen. Ich denke an einen Mitarbeiter von uns, der mir einmal sagte, meine Familie tritt auf, als würde ihnen die ganze Welt gehören. Und das war wirklich so, war eine treffende Beschreibung einer Charakterschwäche oder Charaktersünde seines Elternhauses. Andere fallen auf durch Dickköpfigkeit oder Unbelehrbarkeit. Andere durch Klatschsucht. McDonald hat dieses schöne Zitat einmal weitergegeben. Die Zunge ist das einzige Werkzeug, das immer schärfer wird, je mehr es gebraucht wird. Das ist ja leider wahr. Und das finden wir auch unter Christen. Ich weiß, ihr kennt ihr die Biografie von Harold Sengtschen? Das ist ja die Tochter von Patricia Sengtschen, die vielen Kinderbücher geschrieben hat. Die hat also eine ganz wunderbare Biografie über ihren Vater geschrieben. Der war sowas wie Reisebruder, international. Und das war ein Mann, der wirklich ein Stückchen Christusähnlichkeit in seinem Charakter entwickelt hat. Das ist ganz bewegend zu lesen. Das Buch ist nicht voll mit spektakulären Geschichten, aber es beeindruckt unwahrscheinlich durch den Charakter dieses Mannes. Wenn er Besuche machte, er hatte bestimmte Prinzipien in seinem Leben. Ich zitiere mal hier aus diesem Buch, schreibt die Tochter, wenn er zu Besuch war, konnte seine Anwesenheit jedoch manchmal beträchtliche Verwirrung aufstiften. Er saß mit einer Familie beim Mittagessen, die er vorher nicht kannte, als eine der Töchter des Hauses anfing, einen alten, gottesfürchtigen Evangelisten zu kritisieren und zu verspotten. Dann machte ein anderes Familienglied eine abwertende Bemerkung über eine andere Gemeinschaft von Christen. Und Harold wandte sich ruhig an seinen Gastgeber, indem er sich vom Tisch erhob und sagte, es macht Ihnen doch sicher nichts aus, wenn ich mich jetzt verabschiede. Aber, sagte sein Gastgeber voller Überraschung, wir haben doch gerade erst mit dem Essen begonnen. Nun, antwortete Harold, ich habe es mir zur Regel gemacht, niemals Leuten Gesellschaft zu leisten, die von Gottes Dienern abwertend sprechen. Ich muss Sie bitten, mich entweder zu entschuldigen oder das Thema zu wechseln. Das Thema wurde gewechselt und die Mahlzeit fortgesetzt. Aber am nächsten Morgen, als die Familie aus dem Haus war, suchte die Gastgeberin ihn auf und brach in Tränen aus. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, sagte sie, weil ich immer über den Vorfall gestern Mittag nachdenken musste. Wir haben uns so angewöhnt, andere Christen zu kritisieren Und meine Jungen sind mit der Verachtung für Prediger aufgewachsen. Keiner von ihnen war gestern in der Versammlung. Wenn wir doch nur einen neuen Anfang machen und alles ändern könnten. Das ist also ein Beispiel dafür, dass eine ganze Familie hier von einer negativen Charaktereigenschaft geprägt ist und die Kinder das einfach von ihren Eltern so übernommen haben. Also das ist eine ganz tragische Sache, wenn ganze Familien bestimmte Eigenschaften zeigen. Geldliebe, Habsucht. In meiner Familie haben einige unserer Kinder unwahrscheinliche Probleme mit Ehrgeiz, besonders unsere jüngsten Söhne. Das habe ich dann oft beobachtet, wenn wir irgendwann mal Ferien gemacht haben, da war so ein Turnier, Tennis oder Tischtennis oder sonst was. Und die spielen an sich recht gut, aber wenn einer von beiden in Gefahr stand zu verlieren, dann konnte der so böse werden und so wütend werden. Ich merkte das schon im Gesicht, innerlich, konnte sich äußerlich nicht beherrschen. Irgendwann dann knallte er seinen Schläger auf der Erde oder sonst irgendwie etwas. Verlieren können war eine furchtbare Geschichte für die. Woher haben sie das? Da müssen wir als Eltern uns auch fragen und natürlich an uns und auch an unseren Kindern arbeiten, dass das auch in gesunden Bahnen verläuft. Oder Jähzorn, dass man sich nicht beherrschen kann. Gab ja auch so ein paar Jünger, die da Probleme mit hatten. Wer ist das? Ja, Petrus weniger. Johannes, ja genau. Söhne des Donners, Boanerges. Warum hat der Jesus ihnen den Spitznamen gegeben? Söhne des Donners. Ja, sie waren explosive Leute, wahrscheinlich von ihrem Vater auch geprägt. Oder auch die Söhne Zebedäus. Ist auch interessant, dass wir manchmal solche Bezeichnungen haben. Ihr Söhne der Zeruja. Ihr seid zu hart für mich. Ja, was heißt das? Sie hatten eine Eigenschaft ihrer dominanten Mutter übernommen. Deswegen nannte er sie oft die Söhne der Zeruja. Also da sehen wir, wie ein Charakter einer Mutter sich überträgt auf ihre Söhne. Und wie es wirklich Charaktersünden gibt, die ganze Familien prägen. Sexuelle Triebhaftigkeit, das kennen wir sicherlich auch in unserem Umfeld unter Christen, die oft wie ein Fluch über eine ganze Familie, über ganze Generationen liegt. Ich habe da eine Familie vor Augen, wo über 3 Generationen immer das gleiche Verhaltensmuster da ist, dass die Söhne und Töchter ungläubige Partner heiraten, obwohl sie sich bekehrt haben, und deren Kinder dann auch wieder ungläubige Partner geheiratet haben. Das ist eine Tragik. Und das finden wir auch in der Bibel. Denken wir an David, welche Auswirkungen seine Sünde mit Bathseba auf einige seiner Kinder hatte. Also das zeigt, welche eine große Verantwortung wir haben. So, jetzt haben wir Punkt 9 Uhr. Machen wir hier Schluss? Ja, ich denke schon. Ich meine, die Kinder sitzen hier, die möchten sich gerne auch was bewegen. Und dann könnten wir morgen auch damit dem Thema weitermachen, wie man die Charaktersünden im eigenen Leben erkennt. Das würde ich dann morgen früh dann fortsetzen. Ist das okay? Gut.